Also stell dir mal vor, du stehst vor einem, naja, durch und durch korrupten Gericht.
Ein absoluter Albtraum.
Absolut. Du bist umgeben von religiösen Fanatikern, die dich am liebsten tot sehen wollen.
Mhm.
Von Attentätern, die quasi nur auf ihre Chance warten.
Mhm.
Und von Politikern, deren Urteil buchstäblich davon abhängt, wie viel Schmiergeld du ihnen unter dem Tisch zusteckst.
Genau. Die Frage ist da ja wirklich, wie überlebst du das?
Richtig. Wie kommst du aus dieser Nummer lebend raus? Und die Antwort ist, du nutzt einfach ihre eigenen Gesetze gegen sie. Genau das ist nämlich vor rund 2000 Jahren passiert.
Exakt. Du spielst halt ihr Spiel, aber du spielst es nach ihren Regeln einfach sehr viel besser als sie selbst.
Willkommen zu unserer heutigen Tiefenrecherche. Wir haben heute ein Thema für dich, das liest sich eigentlich wie ein antiker Polit-Thriller.
Oh ja.
Aber es steckt voller Mechanismen, die, ich sag mal, bis heute extrem relevant sind. Wer die Geschichte von Paulus kennt, weiß vielleicht grob um seine Verhaftung in Jerusalem und diesen langen Weg nach Rom.
Die klassischen Stationen halt.
Genau. Aber wir schauen uns diese Ereignisse heute durch eine völlig andere Brille an. Wir stützen uns da auf eine wirklich augenöffnende Vorlesung von Dr. Craig Keener und ziehen historische Aufzeichnungen, antike Rhetorik und römische Gerichtsakten heran.
Und unsere Mission dabei ist ziemlich klar.
Was genau haben wir vor?
Wir entschlüsseln heute quasi eine absolute Meisterklasse in strategischem Denken. Wie findet man legale Schlupflöcher? Und wie behält man in so einem extrem feindseligen System die Oberhand?
Richtig spannend.
Was hier nämlich so faszinierend ist, ist, dass es unter der Oberfläche gar nicht primär um theologische Debatten geht.
Ah, okay.
Es geht vielmehr darum, warum diese Ereignisse historisch, juristisch und politisch so unglaublich brisant waren. Was wir hier haben, ist im Grunde ein Crashkurs darin, wie man mächtige Strukturen von innen heraus liest, navigiert und ja, am Ende aushebelt.
Dann springen wir direkt mal rein ins Chaos. Der Sanhedrin, also der hohe jüdische Rat in Jerusalem, tagt.
Genau, eine extrem angespannte Stimmung.
Der Kontext ist brisant. Der römische Tribun Claudius Lysias, der hat diesen Gefangenen Paulus und er hat absolut keine Ahnung, was die lokalen Führer eigentlich von ihm wollen.
Weil die Menge einfach nur tobt.
Genau. Lysias braucht also eine offizielle, strukturierte Einschätzung. Er ruft den Sanhedrin zusammen. Den Vorsitz hat der hohe Priester Ananias. Und das Erste, was passiert, Ananias lässt Paulus mitten im Satz völlig illegal ins Gesicht schlagen.
Ein massiver Affront.
Total. Und Paulus kontert sofort. Er nennt ihn eine getünschte Wand. Das ist wohl so ein Zitat für eine höfische Fassade, hinter der absolute Korruption verrottet.
Richtig, ein direktes Zitat aus Hesekiel.
Die Umstehenden sind natürlich sofort empört und rufen, wie kannst du den Hohepriester so beleidigen? Und dann, und das finde ich so krass, dann entschuldigt sich Paulus mit den Worten, ich wusste gar nicht, dass er der Hohepriester ist.
Mhm.
Warte mal, die saßen sich in diesem Raum doch direkt gegenüber. Das muss er doch gewusst haben, oder?
Natürlich wusste er das. Und genau hier beginnt dieses brillante rhetorische Schachspiel.
Okay, erzähl.
Man muss verstehen, wie solche informellen Anhörungen abliefen. Der Hohepriester trug bei so hastig einberufenen Ratssitzungen mit den Römern nicht zwingend seine prunkvollen Amtsgewänder.
Ah, er war also vielleicht zivil gekleidet.
Genau, aber Paulus wusste durch die Sitzordnung und die Dynamik im Raum sehr wohl, wer da das Sagen hatte. Seine angebliche Unwissenheit war nicht wörtlich gemeint. Das war reine beißende Ironie.
Er hat ihn also quasi vorgeführt.
Richtig. Er sagte damit durch die Blume, dieser Mann bricht gerade so offensichtlich das geltende Recht, der verhält sich so illegal, dass er unmöglich der legitime hohe Priester sein kann.
Wahnsinn. Er spricht ihm also vor versammelter Mannschaft inklusive der Römer einfach die Legitimität ab. Er baut da sein eigenes Image auf dieses Ethos als der eigentlich Gesetzestreue, während der Richter als der Kriminelle dasteht.
Ganz genau.
Aber Paulus merkt in dieser Sekunde vermutlich auch, okay, ein faires Verfahren, das bekomme ich hier niemals. Die Würfel sind gefallen.
Hm?
Und was er dann macht, ist faszinierend. Er ändert komplett die Taktik. Er ruft laut in den Raum, ich bin ein Pharisäer und ich stehe hier wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten vor Gericht.
Und zack, der ganze Saal explodiert.
Total. Die Sadduzäer glauben nämlich, nicht an die Auferstehung, die Pharisäer aber schon. Er spaltet den Raum sofort in zwei verfeindete Lager.
Eine klassische Teile-und-Herrsche-Strategie.
Der Streit eskaliert dermaßen, dass die Römer Paulus buchstäblich aus der Menge herausschneiden müssen, bevor er, naja, in Stücke gerissen wird. Das wirkt auf den ersten Blick wie die pure Verzweiflung, oder? Also, wie hilft ihm dieses absolute Chaos rechtlich weiter?
Das wirkt wie Panik, absolut. Aber es ist eiskaltes strategisches Kalkül.
Inwiefern?
Stell dir mal vor, du bist in einem Raum voller Gegner, die sich nur in einer einzigen Sache einig sind. Sie wollen dich loswerden. Was machst du?
Du suchst dir das Thema, das ihre eigene Koalition am tiefsten spaltet. Paulus wusste ganz genau, wie das römische Recht funktionierte.
Okay.
Die unausgesprochene Anklage, die für ihn extrem gefährlich war, lautete auf politischer Aufruhr. Und darauf stand im römischen Reich für Nichtrömer oft der Tod und auch für römische Bürger war es ein Kapitalverbrechen.
Weil die Römer ja nichts mehr hassten als Instabilität in ihren Provinzen, ne?
Völlig richtig. Indem Paulus jetzt aber diese theologische Debatte über die Auferstehung entzündet, verändert er in den Augen des anwesenden römischen Tribuns sofort die Natur der Anklage.
Ah!
Plötzlich war es kein politischer Aufstand mehr gegen Rom, sondern ein interner, extrem lauter religiöser Streit. Und interne religiöse Debatten waren für die römische Justiz irrelevant.
Genial! Damit hat er dem Tribun den juristischen Grund entzogen, ihn wegen Hochverrats anzuklagen.
Genau.
Das ist brillant. Stell dir vor, du sitzt in einem feindseligen Meeting und anstatt dich gegen alle gleichzeitig zu verteidigen, wirfst du so ein polarisierendes Thema in den Raum, dass die andere Seite anfängt, sich intern zu zerfleischen.
Er hat das Narrativ in Sekundenbruchteilen gedreht.
Wahnsinn. Aber die Gefahr ist damit ja nicht vorbei. Wenn das Rechtssystem blockiert ist, greifen Feinde oft zu außergerichtlichen Mitteln.
Mhm.
Und genau das passiert dann. Über 40 junge Extremisten schwören einen Eid. Sie werden weder essen noch trinken, bis Paulus tot ist. Ihr Plan ist ein Attentat in den Gassen Jerusalems.
Da muss man sich mal die geografischen Gegebenheiten vor Augen führen.
Wie sah das da aus?
Der Weg von der Festung Antonia, wo die Römer Paulus schützten, hinunter zum Sanhedrin, der war sehr kurz. Das waren enge Gassen, schätzungsweise nur 300 bis 450 Meter lang.
Also ein richtiger Flaschenhals.
Genau. In dieser Enge hätten die römischen Soldaten ihre berühmten Formationstaktiken überhaupt nicht ausspielen können. Ein paar Dutzend fanatische Attentäter hätten da in einem blitzschnellen Überfall mitten in der Kolonne ein absolutes Blutbad angerichtet.
Krass.
Sie waren bereit zu sterben, solange der Anschlag nur gelingt.
Aber es gibt ein Leak. Jemand plaudert. Paulus' junger Neffe kriegt Wind von der Sache, schleicht sich in die Festung und warnt den Tribun Lysias.
Zum Glück für Paulus.
Ja. Und was jetzt passiert, das lässt mich beim Lesen wirklich stutzen. Lysias reagiert nicht damit, dass er Paulus einfach ein paar extra Wachen an die Seite stellt.
Oh nein, ganz und gar nicht.
Er schickt ihn mitten in der Nacht auf einen Gewaltmarsch nach Antipatris. Das sind gut 55 bis 70 Kilometer Strecke. Und er eskortiert ihn mit einer massiven Truppe aus bis zu 470 oder gar 600 Infanteristen und Kavalleristen.
Hm.
Die bringen ihn zum Gouverneur Felix nach Caesarea. Und da muss ich jetzt wirklich mal einhaken, hunderte von schwer bewaffneten römischen Elitesoldaten für einen einzigen wandernden Zeltmacher. Ist das nicht völlig absurd und überzogen?
Das wirkt völlig absurd, ja. Bis wir uns mal ansehen, wie das römische System von politischer Verantwortung eigentlich funktionierte.
Wie meinst du das?
Judäa war zu dieser Zeit ein absolutes Pulverfass. Die lokale Regierung unter Gouverneur Felix war extrem korrupt und unfähig. Nächtliche Hinterhalte und politische Morde durch Gruppen wie die Sikarier, die nahmen massiv zu.
Okay, also eine sehr volatile Lage.
Absolut. Lysias wusste genau, wenn er Paulus, der ja das römische Bürgerrecht besaß, bei einem nächtlichen Hinterhalt auf offener Straße verliert, dann ist das nicht einfach ein bedauerlicher Zwischenfall.
Sondern?
Dann hatte er als römischer Offizier versagt, das römische Recht zu beschützen.
Ah, verstehe. Dann rollt im Zweifelsfall sein eigener Kopf.
Exakt. Es ging hier überhaupt nicht primär um die Sicherheit von Paulus als Person. Es ging um den Hals des Tribuns Lysias.
Krass.
In so einem bürokratischen, brutalen System wie dem römischen Militär musst du dich einfach absichern. Diese Hundertschaften an Soldaten waren reine physische Bürokratie.
Eine Machtdemonstration.
Genau. Eine überwältigende Machtdemonstration, um gar nicht erst angegriffen zu werden. Lysias schützte seine eigene Karriere.
Cover your ass. in der Antike. Faszinierend, wie sehr uns diese bürokratischen Überlebensinstinkte der Römer doch ähneln.
Ja, manche Dinge ändern sich nie.
Und das bringt Paulus nun nach Caesarea, direkt vor den Gouverneur Felix. Und dieser Felix, das ist eine wirklich schillernde Figur.
Oh ja.
Ein ehemaliger Sklave, der sich durch pure Korruption und den familiären Einfluss seines Bruders in Rom an die Spitze hochgearbeitet hat.
Ein ziemlicher Karrierist.
Und die Ankläger aus Jerusalem reisen ihm nach. Die bringen einen ziemlich aalglatten Anwalt namens Tertullus mit. Tertullus eröffnet das Verfahren und überschüttet Felix erstmal mit massiven Komplimenten über dessen angebliche Friedenssicherung und Voraussicht.
Was historisch gesehen eine absolute dreiste Lüge war. Unter Felix herrschte das absolute Chaos in der Region.
Okay, aber Tertullus zieht das eiskalt durch?
Ja, er nutzte hier das klassische rhetorische Werkzeug des Exordium.
Halt kurz für uns übersetzt, Exordium heißt im Grunde, dem Richter am Anfang erstmal hemmungslos Honig um den Mund schmieren, in der Hoffnung, dass ihn die Schmeichelei für die eigentlichen Fakten blind macht.
Ganz genau so ist es. Es ist die formelle Eröffnung einer antiken Rede, die nur dazu dient, das Wohlwollen des Zuhörers zu gewinnen.
Verstehe.
Und dann präsentiert Tertullus dann die Vorwürfe. Aber dann tritt Paulus auf, der sich ja komplett selbst verteidigt.
Und wie macht er das?
Er beginnt ebenfalls mit einem Respektbekunden, aber er bleibt maßvoll. Er sagt sinngemäß nur, du bist hier schon lange Richter, du kennst unsere Kultur, deshalb verteidige ich mich gerne vor dir.
Also etwas, das überprüfbar und wahr ist.
Richtig. Und dann geht er direkt in seine Narratio über, also seine Schilderung der Fakten.
Und er demontiert diese Anklage Stück für Stück mit reiner Logik. Er nennt harte Fakten. Er war erst vor 12 Tagen in Jerusalem angekommen. Das ist viel zu kurz, um überhaupt eine handfeste Rebellion aufzubauen.
Mhm.
Er war im Tempel, um Spendengelder zu übergeben, nicht um Krawall zu machen. Und dann, und das ist der geniale Teil, dann dreht er den Spieß um und greift das römische Verfahrensrecht selbst an.
Genau der wunde Punkt.
Er weist den Richter darauf hin, dass die Leute, die ihn ursprünglich im Tempel beschuldigt hatten, bestimmte Juden aus der Provinz Asia, gar nicht im Gerichtssaal anwesend sind. Warum war das jetzt so wichtig?
Weil das im römischen Recht ein fataler, prozessentscheidender Formfehler war.
Echt?
Ja, das römische Recht war extrem prozedural. Du hattest das verbriefte Recht, deinen Anklägern direkt ins Gesicht zu sehen.
Aha.
Der Gefahr eines Meineids zu bezeugen, ist die Beweiskette gerissen. Paulus demonstriert hier ein messerscharfes Verständnis dieses Systems.
Er sagt Felix also eigentlich, egal was dieser Anwalt dir hier erzählt, juristisch gesehen hast du hier gar keinen Fall vorliegen.
Richtig.
Das ist, als würde ein Staatsanwalt heute die wichtigsten Zeugen nicht vorladen können. Der Fall fällt einfach in sich zusammen.
Absolut.
Und jetzt kommt die absolute Ironie dieser Geschichte. Felix weiß durch diese Brillanz ganz genau, dass Paulus unschuldig ist.
Mhm.
Er ist zudem mit einer jüdischen Prinzessin namens Drusilla verheiratet. Er kennt die theologische Landschaft. Er durchschaut das Spiel komplett. Er müsste Paulus eigentlich sofort freisprechen.
Aber er tut es nicht.
Er tut es nicht. Er behält ihn in komfortabler Haft, weil er schlicht und ergreifend auf ein sattes Schmiergeld von Paulus hofft.
Ein korrupter Politiker durch und durch.
Und hier, finde ich, wird die Dynamik richtig absurd. Felix und Drusilla lassen Paulus regelmäßig aus der Zelle holen, um sich mit ihm zu unterhalten. Drusilla, das muss man vielleicht noch ergänzen, hat Felix ihrem Ex-Mann ausgespäht, und zwar mit Hilfe eines Magiers aus Zypern.
Ja, eine wilde Geschichte.
Wir reden hier also von einem moralisch komplett bankrotten Paar. Stell dir vor, du wärst an Paulus Stelle. Du sitzt einem korrupten Richter gegenüber, der nur auf einen Geldbeutel wartet. Dein Leben liegt in seiner Hand. Der Instinkt wäre doch, nachzugeben oder zumindest extrem vorsichtig zu sein, oder?
Das wäre definitiv der menschliche Instinkt, ja. Man würde versuchen, den Richter irgendwie zu besänftigen oder Freunde zu mobilisieren, die das Geld auftreiben.
Aber was macht Paulus? Er nutzt diese privaten Anhörungen nicht, um seine Freilassung zu betteln. Er hält diesem zutiefst korrupten und moralisch verkommenen Paar knallharte Vorträge über ausgerechnet Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung.
Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist, als würde ein Angeklagter seinen eigenen Strafprozess kapern und ihn in eine moralische Paartherapie für den Richter verwandeln.
Und Felix wird dabei so nervös und verängstigt, dass er die Sitzungen immer wieder hastig abbrechen muss.
Krass.
Es zeigt Paulus völlige Unbeugsamkeit, aber auch seine psychologische Überlegenheit. Er weiß, dass Felix auf Bestechung wartet, Aber indem er Themen wie Gerechtigkeit und das künftige Gericht anknipst, legt er den Finger genau in die offene Wunde eines Mannes, der für seine Skandale ja bekannt ist.
Und wie geht's aus?
Felix lässt Paulus letztendlich volle 2 Jahre lang in Haft schmoren. Er entscheidet sich einfach gar nicht.
Wahnsinn.
Und als Felix dann schließlich wegen massiver Korruption nach Rom abberufen wird, lässt er Paulus im Gefängnis. Um den lokalen Behörden noch einen letzten politischen Gefallen zu tun.
2 Jahre deines Lebens verschwendet, nur weil jemand auf ein Trinkgeld wartet und zu feige ist, ein Urteil zu fällen. Unglaublich.
Ja, das ist bittere Realität damals.
Das bringt uns dann zu Kapitel 25 und 26. Felix ist weg. Der neue Gouverneur heißt Festus. Festus ist eigentlich ein ziemlicher Pragmatiker, aber er tritt sein Amt an und steht sofort unter massivem politischen Druck der lokalen Führer.
Die sehen jetzt ihre Chance.
Genau, die fordern vehement, dass Paulus für einen neuen Prozess nach Jerusalem gebracht wird. Festus will gut in sein neues Amt starten und will ihnen diesen Gefallen tun.
Mhm.
Aber Paulus weiß, wenn er diese Reise antritt, ist er tot. Er wird Jerusalem nicht lebend erreichen. Also zieht er seinen ultimativen rechtlichen Joker. Er sagt: Ich berufe mich auf den Kaiser.
Genau, die Provocatio ad Caesarem.
Was genau bedeutet das?
Als römischer Bürger hatte Paulus das absolute Recht, sich an das höchste Gericht im Imperium zu wenden, also direkt an den Kaiser in Rom. Das war ein extrem drastischer Schachzug.
Wann hat man das normalerweise gemacht?
Normalerweise nutzte man das erst nach einer Verurteilung, wenn man das Urteil anfechten wollte. Paulus tat es vorher. Er entzog dem lokalen, politisch manipulierten Gericht einfach die Zuständigkeit.
Er reißt dem System also das Steuer aus der Hand.
Exakt.
Aber bevor Festus ihn auf ein Schiff nach Rom setzen kann, bekommt der Gouverneur hohen Besuch. König Agrippa II. Und seine Schwester Bernice reisen an, um den neuen Gouverneur zu begrüßen.
Auch hier ist der historische Hintergrund wieder extrem wichtig. Bernice ist eine zutiefst komplexe Figur.
Inwiefern?
Sie stammte aus der herodianischen Dynastie, war extrem mächtig und hatte später, nach dem Fall Jerusalems, eine sehr intensive Affäre mit dem römischen General und späteren Kaiser Titus.
Oh, krass.
Ja, sie zog sogar in den kaiserlichen Palast in Rom ein und dachte, sie würde Kaiserin werden. Aber der politische Druck der Römer, die eine jüdische Frau aus dem Osten auf den Thron niemals geduldet hätten, zwang Titus schließlich, sie zu verstoßen.
Eine tragische Figur.
Absolut. Sie kannte das Spiel um Macht, Einfluss und Verrat also wirklich in- und auswendig.
Und vor genau diesem elitären Publikum, Agrippa, Bernice und dem römischen Gouverneur Festus, hält Paulus nun seine berühmteste Verteidigungsrede.
Hm?
Wobei Verteidigung sie ja eigentlich das falsche Wort ist, oder? Er merkt sofort, das juristische Spiel ist längst vorbei. Sein Ticket nach Rom ist ja bereits festgebucht.
Richtig, er muss sich nicht mehr vor dem Tod retten.
Also nutzt er diese gigantische Bühne, erhält eine brillante, philosophisch und hellenistisch geprägte Rede, die wie ein Maßanzug direkt auf König Agrippa zugeschnitten ist. Er redet nicht mehr wie ein verängstigter Angeklagter, er redet wie ein Überlegener, der versucht, den König selbst von seinen Ansichten zu überzeugen.
Ein unglaublicher Moment.
Und mitten in dieser intellektuellen Meisterleistung platzt Festus, der römische Richter, lautstark heraus und ruft: Paulus, dein großes Wissen treibt dich in den Wahnsinn.
Ja.
Warum rastet ein stoischer Römer da plötzlich so aus?
Weil in der antiken römischen Kultur Leidenschaft und religiöse Eifer fast immer mit Wahnsinn gleichgesetzt wurden.
Ah, okay.
Römische Beamte schätzten Stoizismus, Kontrolle, Pragmatismus. Wenn Philosophen und so wirkte Paulus auf ihn, mit so massiver emotionaler und intellektueller Leidenschaft sprachen, wurden sie vom pragmatischen Establishment oft als wahnsinnig abgestempelt.
Das passte gar nicht in sein Weltbild.
Überhaupt nicht. Für Festus ergab es einfach null Sinn. Warum riskiert ein offensichtlich hochgebildeter, intelligenter Mann sein Leben und seine Freiheit für die Botschaft eines unsichtbaren, auferstandenen Mannes? Das sprengte Festus kompletten Horizont.
Aber Paulus lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Er kontert souverän, wendet sich wieder direkt an Agrippa und stellt ihm eine rhetorische Falle, aus der es kein Entkommen gibt.
Die berühmte Frage.
Genau. Er schaut den König an und fragt: Glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Das ist doch Schachmatt.
Absolut. Ein klassisches Dilemma. Wenn Agrippa vor allen Anwesenden Ja sagt, stimmt er indirekt Paulus radikaler Interpretation und seiner Theologie zu.
Und wenn er Nein sagt?
Dann verliert er sein Gesicht und seine Legitimität vor seinem eigenen jüdischen Volk, das die Propheten verehrt.
Agrippa windet sich also heraus und sagt etwas herablassend: Du willst mich in so kurzer Zeit zu einem Christen machen?
Er musste ja irgendwie aus der Nummer rauskommen.
Sie brechen die Anhörung dann auch schnell ab. Hinter verschlossenen Türen sind sich Festus und Agrippa dann absolut einig. Dieser Mann hat nichts getan, was den Tod oder das Gefängnis verdient.
Mhm.
Und da frage ich mich, und wahrscheinlich fragst du dich das beim Zuhören auch, wenn sich die höchsten Autoritäten im Raum einig sind, dass er unschuldig ist, warum öffnen sie nicht einfach die Tür und lassen ihn gehen?
Hier schlägt die eiserne Logik des römischen Rechts wieder zu.
Schon wieder die Bürokratie?
Genau. Sobald die Berufung auf den Kaiser, die Appellatio, offiziell und rechtsgültig ausgesprochen war, durfte kein lokaler Richter der Welt, nicht einmal ein König oder ein römischer Gouverneur, den Prozess mehr abbrechen oder das Urteil vorwegnehmen.
Krass.
Hätte Festus ihn einfach freigelassen, hätte er dem Kaiser in Rom vorgegriffen. Das wäre eine massive Respektlosigkeit, ja eine direkte Beleidigung der kaiserlichen Autorität gewesen.
Verstehe. Das Urteil lag jetzt beim Imperator allein.
Richtig. Paulus hatte sich sein Ticket in das absolute Epizentrum der antiken Welt, also nach Rom, rechtlich so wasserdicht gebucht, dass niemand diese Reise mehr stornieren konnte.
Also wenn wir uns das heute mal genau ansehen, was bedeutet das alles für uns?
Mhm.
Denk mal an deine eigene Erfahrung mit starren, vielleicht sogar ungerechten Systemen oder Hierarchien. Wir haben hier einen Mann gesehen, der sich in einem lebensfeindlichen, zutiefst korrupten bürokratischen Sumpf befand.
Oh ja.
Er wurde physisch angegriffen, er wurde zum Ziel eines Mordkomplotts, er wurde von einem Richter, der Schmiergeld wollte, 2 Jahre lang festgehalten und am Ende von der Elite als wahnsinnig abgestempelt.
Und doch hat er nicht ein einziges Mal die Kontrolle über das Narrativ verloren.
Richtig. Die Geschichte zeigt einfach: tiefgreifendes Wissen, das messerscharfe Verständnis für die Mechanismen und Regeln eines Systems und die emotionale Intelligenz, den Raum und die Motive der Anwesenden richtig zu lesen, das kann dir nicht nur das sprichwörtliche Überleben sichern.
Es geht noch weiter.
Genau, sie können es dir ermöglichen, genau die Mechanismen, die dich eigentlich zerstören sollten, als Hebel zu nutzen, um deine Botschaft auf die größte denkbare Bühne zu heben. Paulus ließ sich nicht vom System erdrücken, er besiegte es mit seinem eigenen Handbuch.
Und genau das führt uns zu einem letzten faszinierenden Gedanken, den wir dir zum Abschluss mit auf den Weg geben möchten.
Hau raus.
Hätte Paulus nicht diese ungerechte Gefangenschaft erlitten, hätte er sich nicht durch diesen zähen, korrupten, bürokratischen Sumpf in Judäa kämpfen müssen, er wäre vielleicht niemals unter staatlichem, militärischem, römischem Schutz nach Rom gekommen.
Stimmt.
Um seine Ideen direkt im Herzen des antiken Weltreichs zu verbreiten.
Denk mal in Ruhe darüber nach. Könnte es sein, dass manchmal genau die Systeme und massiven Widerstände, die entworfen wurden, um eine Idee oder eine Bewegung zum Schweigen zu bringen, exakt der Katalysator sind, der ihr am Ende die allergrößte Reichweite verleiht?
Ein toller Gedanke.
Wir überlassen dir diesen Gedanken für heute. Bis zum nächsten Mal bei unserer tiefen Recherche.